Herr Schlendermut und Herr Schnellspurt gehen in den Louvre. Eine halbe Stunde vergeht. Herr Schlendermut geht in dieser halben Stunde gerade einmal einen Raum ab, schaut sich die ganzen Bilder genau an. Herr Schnellspurt hat in dieser halben Stunde einen ganzen Kilometer zurückgelegt, ist gefühlt mit dem halben Louvre schon fertig. Der eine, Herr Schlendermut, hat sich eine Handvoll Bilder angeschaut, Herr Schnellspurt hunderte. Der Vormittag vergeht so. Sie treffen sich zur Mittagspause. Herr Schlendermut hat nur einen Bruchteil gesehen, Herr Schnellspurt ist komplett fertig mit dem Louvre. Jedes einzelne Bild hat er sich kurz angeschaut. Aber nun ist erst der Vormittag vorbei, der Nachmittag wartet noch. Wie macht man jetzt weiter? Herr Schlendermut schlägt vor, Herr Schnellspurt, kommen Sie doch einfach mit mir mit. Laufen Sie mit mir weiter den Louvre ab. Gemacht, getan. Sie laufen zusammen los und kommen ans erste Kunstwerk, ein Bild von der Kreuzigung. Herr Schlendermut bleibt stehen, schaut es sich genau an. Die ganzen kleinen Pinselstriche, die man in vielen kleinen Geschichten, das ganze Kreuzigungsgeschehen in all seinen Stationen ist abgebildet. Er bewundert die Motive, denkt über die Motive des Künstlers nach. Da zieht ihm etwas am Arm. Herr Schnellspurt möchte weitergehen. Was gibt's da zu sehen? Ich bin fertig. Ein Bild von der Kreuzigung, das ist doch nichts Besonderes. Ich hab's gesehen, ich hab's verstanden, lass uns weitergehen. Warte, warte, sagt Herr Schlendermut. Schau genauer hin. Gut, ja, schau mal, wie unrealistisch. Schön, all die Stationen werden gezeigt, aber auf einem Bild, so oft der Herr Jesus auf einem Bild, das ist total unlogisch. Also mit dem Bild kann ich gar nichts anfangen. Und da hinten die Darstellung des Himmels, das ist ja sowas von 15. Jahrhundert. Und was hat das auf einem Bild von der Kreuzigung zu suchen? Nein, mit dem Bild kann ich nichts anfangen. Und so gehen sie von Bild zu Bild. Herr Schlendermut stellt sich immer hin, schaut es genau an. Und Herr Schnellspurt wirft nur einen kurzen Blick auf die Bilder. Irgendwann machen sie eine Kaffeepause. Herr Schlendermut hat einen schönen Vormittag und Nachmittag gehabt, freut sich auf den restlichen späten Nachmittag. Er kann nicht genug bekommen. Ganz im Gegenteil zu Herr Schnellspurt, der gelangweilt ist, der genervt ist. Er hat keine Lust mehr auf den Louvre. So fragt Herr Schlendermut, Herr Schnellspurt, was macht Werken zu Kunstwerken? Was gibt Werken ihren Wert? Hast du die richtige Einstellung? Ich weiß noch, wie wir früher zusammen in Kunstmuseen wie diese gegangen sind. Wo ist deine Wertschätzung hin, Herr Schnellspurt? Herr Schnellspurt hält kurz inne und bemerkt traurig, wie viel mehr Freude er früher in Museen hatte. So wie Herr Schnellspurt, gerade eben in dieser kurzen Geschichte, ging es auch mir vor ein paar Monaten, wo mir schmerzhaft vor Augen geführt wurde, welche schlechte Angewohnheit sich bei mir eingestellt hat über die letzten Monate. Abschätzig über andere Menschen zu denken, herabzuschauen, statt auf Augenhöhe mit ihnen zu reden. Was auch dazu geführt hat, dass ich Gemeinschaft viel weniger genossen habe, weil ich schon mit bestimmten Erwartungen rangegangen bin und da immer wieder enttäuscht wurde in dem Ganzen. Wo ist deine Wertschätzung hin? Was hatte sich verändert? Mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt, mit meinem Mentor darüber geredet, habe angestoßen von dieser Frage viel über einen Psalm auch nachgedacht, Psalm 139, über den wir später gleich sprechen wollen. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen, aber erstmal möchte ich mit euch nochmal über das Thema Kunst nachdenken und nochmal über die Frage wertvoll. Und dafür gibt es im Wesentlichen, also es gibt noch viel mehr Antworten, aber ich habe mich jetzt mal auf diese drei beschränkt. Die eine ist, wie kunstvoll ist das Kunstwerk gemacht? Es ist was anderes, ob jemand nur ein Strichmännchen irgendwo schnell hingeschmiert hat oder ob sich jemand richtig viel Mühe gegeben hat, stundenlang mit Pinsel und Farbpalette dastand, um die Natur abzumalen oder alles, wie er sich's vorstellt mit der Kreuzigung von Jesus. Punkt für Punkt aufs Papier zu bringen. Es kommt darauf an, wie kunstvoll ist das Werk gemacht? Wie viel Aufwand steckt da drin? Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Das zweite ist, wer hat das Bild gemacht? Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Pinsel und einem Farbklecks hingehe und einfach mal irgendwie so wild drauf mache oder ob das jemand macht mit einem großen, wichtigen Namen, den man einfach kennt. Der Wert von den Kunstwerken wird sehr weit auseinandergehen. Und das dritte ist, wie gehen Menschen mit dem Bild um? Es ist nicht so, dass das wirklich was mit dem Wert macht, aber man erkennt was daran. Ist das ein Bild, was in irgendeinem Zeichenblock, was man in der Grundschule mal gemacht hat, irgendwo im Keller unten verschimmelt, was man sich da mal irgendwann mal anschaut, alle paar 10 Jahre, oder hängt es im Louvre, von Sicherheitskameras überwacht, hinter einer Glasscherbe vor den Augen der Öffentlichkeit und jeder sieht's. Also wie kunstvoll ist das Werk gemacht, wer hat das Bild gemacht und wie gehen Menschen mit diesem Bild um. Wir werden nachher nochmal auf diese Grundsätze zurückkommen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit den ersten 18 Versen vom Psalm 139 auseinandersetzen. Und ich möchte uns einladen, dass wir die zusammen beten und dass die Männer mit mir anfangen, den ersten Vers zu beten und die Frauen dann den zweiten Vers. Und so wollen wir die Verse durchgehen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Was nehmen wir aus diesen 18 Versen mit? Es ist sehr viel. Man könnte noch viel mehr mitnehmen. Aber der Kerngedanke ist, wir sind wertvolle Kunstwerke auf 3 unterschiedliche Arten und Weisen, wegen 3 unterschiedlichen Gründen, die ich euch vorstellen möchte. Und der eine ist, wir sind wertvoll von Gott geschaffen. Vers 15 und 16, es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Wir sind keine Laune der Natur. wir, die wir hier stehen oder sitzen. Wir sind keine Laune der Natur. Chemisch gesehen sind wir nicht viel mehr als Staub und Erde. Unten in der Erde gemacht, hat man damals gedacht. Heute wissen wir die Dinge auch ein bisschen anders. Wir sind chemisch gesehen nicht viel mehr. Auch die Bibel sagt, wir sind aus Lehm gemacht. Wir sind aber mehr als tote Materie. Die Nährstoffe, die unsere Mutter zu sich genommen hat, als wir noch im Bauch unserer Mutter waren, die wurden umgebaut in unserem Bauch, also im Bauch unserer Mutter, wurden umgebaut zu kleinen Babys, die wir dann auf die Welt gekommen sind und wir sind gewachsen, wir sind mehr als die tote Materie. Und Gott hat diesen ganzen Prozess schon begleitet. Es war Gott nicht verborgen. Und noch viel deutlicher in deine Werke, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, Gott, das erkennt meine Seele. Gottes Werke sind wunderbar. Er hat uns geschaffen mit unserem Körper und mit unserem Charakter. Warum sage ich mit unserem Charakter? Was hier für uns etwas verwirrend dasteht, du hast meine Nieren bereitet. Danach, hoffentlich geht es euch auch so. Nach dem damaligen Verständnis waren die Nieren ein Ort des Verstehens, des Denkens, der Reflexion, vom Bewusstsein, also auch irgendwo von unserem Charakter. Und wenn David hier schreibt, du hast meine Nieren bereitet und hast mich kunstvoll gebildet im Mutterleib, dann sind wir mit unserer Gesamtheit gemeint, mit unserem Charakter und unserem Körper, egal wie er sich über die Jahre verändert. Gott hat uns wertvoll geschaffen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, Gott ist unser Schöpfer. Denn du hast meine Nieren bereitet, betet David. Der Name des Künstlers, der uns gemacht hat, macht uns zu wertvollen Kunstwerken. Es ist nämlich der Name über allen Namen. Elohim, Jahwe, der ist, wer er ist. Der Höchste, der Allerhöchste. Und Gottes Name ist der Name über allen Namen. Der Name über Picasso, über Vincent van Gogh, über Michelangelo. Was Gottes Unterschrift trägt, ist wertvoller als jede Leinwand. Was Gottes Unterschrift trägt, ist wertvoller als jede Leinwand. Gott hat uns geschaffen. Gott ist unser Schöpfer. Und der dritte Grund, Gott geht wertschätzend mit uns um. Herr, du erforschst mich, du kennst mich. Ich sitze, stehe auf, du bist da, du bist um mich, kennst alle meine Wege, du kennst jedes Wort, was ich spreche. Von allen Seiten umgibst du mich, hält deine Hände über mir. Wie geht Gott mit uns um? Wertschätzend. Er geht mit uns um, indem er mit uns geht. Gott geht mit uns. Immer und überall hält er seine Hand über uns, ist vor uns, rechts neben uns. Und David sagt zu Recht, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich krieg's nicht richtig in meinen Kopf rein. Es ist zu verrückt, dass Gott überall um uns herum ist. Und was mir wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, ist, dass Gott ist überall um uns herum, in unserem Verständnis nicht etwas ist wie, ja, Gott ist um mich rum, wie gerade eben die Luft um mich rum ist, die ich dort nicht so verstehe und irgendwie nicht so richtig sehe, sondern die Art und Weise, wie Gott um uns ist, ist nicht wie Luft, sondern wie eine Mutter, die ihr kleines Kind komplett in sich verbirgt, von allen Seiten rum mit den Armen, liebevoll die Hand noch auf den Kopf legt. Das ist die Art und Weise, wie Gott um uns herum ist. Nicht unpersönlich wie die Luft, sondern liebevoll und schützend, barmherzig. Gott ist unsichtbar, aber er ist schützend in dem Ganzen, er ist persönlich. Gott geht mit uns. Und, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Gott erforscht uns genau, er betrachtet uns. Er kennt uns in- und auswendig und schaut uns trotzdem gerne an. In der Vorbereitung ist mir so ein Bild gekommen. Ich glaube, Gott ist wie so ein Komponist, der sich gerne die Kunstwerke anhört, die er selber geschrieben hat. Es ist nicht so, als wenn die Noten ihn dann überraschen würden, die da kommen. Aber er freut sich einfach an dem, was er dort Tolles kreiert hat. Und freut sich, wow, ich höre diese Musik gerne. Ich schaue meinen Geschöpfen gerne zu. Ich erforsche sie gerne weiterhin, schaue, wie sie in diesem Kontext oder in dem Kontext, wie die Musik hier oder da klingt, wie sie sich hier oder dort macht. So schaue ich gerne meine Geschöpfe an. Ein drittes. Wir haben in unserem Garten einen Tisch, an dem setzen wir uns gerne hin. Abends essen dann gerne mal was. Im Sommer setzen wir uns dort schön hin. Aber wir haben auch unsere Nachbarn haben eine kleine Tochter. Und die kommt dann manchmal zu uns rübergewatschelt und erzählt uns dann, ich schau nur diese eine Serie, das ist so cool und diese Fee und was dort noch alles. Sie erzählt ganz, ganz viel und pausenlos erzählt die ganz, ganz viele Dinge über Feen, über die Serie, die sie schaut, über den Kindergarten. Und irgendwann wird es für uns manchmal auch ziemlich schwierig, dann dort weiter zuzuhören, so dass wir dann auf eine freundliche Art und Weise wie man sowas dann halt sagt. oder dann einfach drinnen weiterreden oder sowas. Aber was man an dem Ganzen schön sehen kann, finde ich, oder auch im Nachdenken, warum kommt diese Nachbarstochter zu uns und erzählt uns so viel? Weil sie will, dass jemand zuhört. Und warum? Weil Zuhören Wertschätzung ausdrückt. Zuhören drückt Wertschätzung aus. Deswegen ist es auch so tragisch, dass es uns Männern häufig so schwerfällt, zuzuhören. Aber so ist Gott nicht. Gott ist wie der perfekte Vater, der seinen Kindern stundenlang zuhören kann. Gott ist wie der perfekte Ehemann, der jedes Wort seiner Frau hört und auch wirklich wahrnimmt. Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Also, Gott geht wertschätzend mit uns um. Er geht mit uns, er betrachtet uns, er forscht uns und er hört uns wirklich zu, immer. Und das zeigt, wie wichtig wir ihm sind. Ich möchte nochmal kurz auf die drei Fragen zurückkommen. Was gibt Aufschluss darüber, wie wertvoll Bilder oder Kunstwerke sind? Wir haben gesagt, wie sie gemacht sind, wer sie gemacht hat und wie man mit ihnen umgeht. Woran erkennen wir nun, dass wir Menschen wertvolle Kunstwerke sind für Gott? Erstens, Gott hat uns wunderbar gemacht. Er macht keine halben Sachen. Zweitens, Gott ist unser Schöpfer, der größte Künstler von allen. Was seine Unterschrift trägt, ist wertvoller als jede Leinwand. Und drittens, er geht wertschätzend mit uns um, indem er mitgeht, uns erforscht und zuhört. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn Gott uns und die Menschen um uns herum, in diesem Raum, in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser ganzen Welt wunderbar gemacht hat, wenn er Wert überall hineingelegt hat, dann lasst uns entsprechend mit seiner Schöpfung umgehen. Lasst uns Wert schätzen. Das ist der Slogan. Wir hatten hier gerade nochmal die Sachen. Wunderbar geschaffen, Gott ist unser Schöpfer, wertschätzend. Lasst uns Wert schätzen. Und auch hier finde ich, wertschätzen hat drei Dimensionen. Die eine Dimension ist, den Wert höher zu schätzen. Höher als das, was wir gerade eben sehen. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, sie wären mehr als der Sand. Gottes geniale Gedanken sind so groß, dass wir sie nicht annähernd begreifen können. Davon bin ich fest überzeugt. So wie wir mit das, was diese Person da in der Hand hat, ist nicht der ganze Sandstrand. Das ist ein kleiner Teil davon. Und ich glaube, so können wir mit unserem Verstand, mit unserem Fühlen nur einen Bruchteil von dem überhaupt begreifen. Und selbst das rinnt uns zwischen den Fingern hindurch, was Gott für einen Wert in jeden Menschen hineingelegt hat. Wie wäre es, wenn wir denken würden, mein Partner hat sicherlich noch einen Haufen andere tolle Eigenschaften, die mir noch nie wirklich aufgefallen sind. Es gibt da noch so viel zu entdecken. Oder wenn wir uns sagen, wenn ja, über diesen halbbekannten Arbeitskollegen, da habe ich noch nicht viel Gutes gehört, aber ich weiß, Gottes Gedanken sind höher als das, was wir erfassen können. Der hat sicherlich noch tolle Fähigkeiten, etwas ganz Eigenes, was nur er geben kann. Vielleicht ist das Problem einfach, dass ich selber noch nicht genau genug hingeschaut habe. Was uns zum zweiten Punkt führt, nicht nur den Wert höher anzusetzen, höher zu schätzen, sondern aktiv zu schätzen, auf Schatzsuche zu gehen, auf Schatzsuche nach Werten. David betet in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Und später sagt er, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das ist kein Zufall, dass es hier so übersetzt wurde. Das ist im Hebräischen, sind das genau dieselben Wurzeln. Und viele Ausleger sind sich da einig, dass hier David damit spielt, mit diesen Worten, um auszudrücken, ja, wenn ich über Gott nachdenke, das ist zu wunderbar, als dass ich es erkenne. Aber wenn ich auf seine Schöpfung schaue, dann kriege ich da ein bisschen was davon mit. Da habe ich was in der Hand und merke, ja, das ist wunderbar. Und warum? Weil David von dieser Erkenntnis, Gott ist so wunderbar, auf Schatzsuche geht. Auf Schatzsuche nach den Werten, nach den wunderbaren Dingen, die Gott überall hineingelegt hat. So sollen auch wir suchen nach dem Wert, den Gott überall hineingelegt hat. Wie wäre es, wenn wir bei Kindern oder bei Enkeln, egal ob bei eigenen oder anderen, uns fragen würden, welche genialen Gedanken hatte Gott bei diesem Kind? Wofür hat er es womöglich geschaffen? Wo bin ich Zeuge davon, wo es vielleicht gerade eine Eigenschaft entwickelt, in dem es mal besser sein wird als alle anderen? Was schenkt Gott dieser Welt mit diesem Kind? Was gibt dieses Kind der Welt, was niemand anders ihr geben kann? Und wenn wir ständig suchen, dann werden wir auch Dinge finden. Und ich glaube, es geht darum, dass wir dieses Erkannte dann eben auch wertschätzen. David sagt, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Er schaut auf das, wo er wunderbar gemacht ist. Und nicht, er sagt nicht, ja, danke, dass ich wunderbar gemacht bin, aber das mit meinem Haarausfall ab 60, das hätte schon noch mal ein bisschen anders sein können. Oder vielleicht schon ab 40 oder 50 oder sowas. David hat diesen Psalm geschrieben, ich weiß nicht wann, vielleicht als er 30 war. Aber dass wir das heute noch so drinstehen haben, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, zeigt, dass er ihn auch mit 70 nicht verändert hat. Er hat ihn auch noch mit 70 so gebetet. Danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Er betont das Gute, spricht das auch aus und dankt dafür. Was wäre, wenn die Menschen um uns herum wüssten, was Gott Wertvolles in sie hineingelegt hat? Wenn sie es wüssten, weil wir es ihnen zusprechen, weil wir es in ihnen sehen, weil wir das betonen. Wenn wir sagen würden, es ist Hammer, wie du mich gerade zum Lachen gebracht hast. Es ist Hammer, was du mir für eine neue Perspektive gerade geschenkt hast. Es ist Hammer, ich freue mich gerade so, dass ich dich sehe. Ich freue mich heute, du hast meinen Tag ein Stück heller gemacht. Lasst uns wertschätzen, statt Unwert festzustellen. Statt nach Fehlern zu suchen oder statt Fehler zu verabsolutieren. Lasst uns nicht Unwert suchen und den ins Zentrum stellen. Lasst uns nicht einzelne schlechte Eigenschaften finden und das verabsolutieren. Aufgrund dessen, dass uns jemand die Tür nicht aufgehalten hat, dann so grundsätzlich schlecht über den anderen denken und gar nicht mehr merken, wie er uns gerade freundlich anlächelt oder freundlich mit uns redet. Statt uns ständig daran zu stören, dass unser Gegenüber so ewig langsam ist, genießen, dass man mit dem anderen so richtig zur Ruhe kommen kann. Dass man sich gut und tief mit ihm unterhalten kann. Es ändert was, ob man immer nach Fehlern sucht und die anspricht oder ob man nach dem Guten sucht und das lobt. Das haben viele von euch in ihren Beziehungen wahrscheinlich schon erlebt und ich auch. Es ändert was, wie wir über den Partner denken und wie der andere sich gewertschätzt und geliebt fühlt. Es hat auch seinen Platz, auf Fehler hinzuweisen. Es hat auch seinen Platz, das zu sehen. Sollen wir blind für diese Fehler sein? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch an der Stelle ist es gut zu fragen, wie Gott das Ganze macht. Wir haben gerade eben gesehen, Gott sieht alles, er erkennt uns, er erforscht uns, er sieht alle unsere Fehler. Auch wo wir es nicht hinkriegen, andere zu wertschätzen, auch wo wir es versäumt haben. Aber in einem anderen Psalm heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Lasst uns barmherzig sein. Lasst uns, so wie Gott, Fehler vergeben und weniger auf die Fehler sehen und mehr auf das Gute. In Römer 15, Vers 7 steht es schön auf den Punkt gebracht. Nehmt einander an, so wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und ich bin mir sicher, wenn wir das Gute loben, das Gott in Menschen reingelegt hat, hier heißt es zur Ehre Gottes, wenn wir das Gute loben, dann loben wir eigentlich Gott, der dieses Gute geschaffen hat, der diesen Wert hineingelegt hat. Wenn wir den gottgegebenen Wert ehren, dann wertschätzen und ehren wir letztlich Gott. Also lasst uns nicht Unwert feststellen, sondern lasst uns wertschätzen. Lasst uns nach dem unfassbaren Wert suchen, den Gott in Menschen reingelegt hat, und lasst uns das letzte Urteil ihm überlassen, statt uns zum Richter zu erheben und über Menschen auszusprechen, unwürdig. Das steht uns nicht zu. Lasst uns wertschätzen. Und weil wir das Ganze nicht alleine können, wollen wir dieses Anliegen noch vor Gott bringen, und ich möchte mit uns zusammen beten. Ja.